Vielleicht höre ich meinem Hund erstmal zu, wo das Problem eigentlich liegt. Mein Hund spricht sehr viel mit mir, ohne zu sprechen. Glaubt an euren Hund und an euch.
Hundewerk-Podcast. Zwischen Napf und Netzwerk. Wo Hundeprofis aus dem Nähkästchen plaudern.
Willkommen zum Hundewerk-Podcast. Heute habe ich eine Hundetrainerin zu Gast, deren Weg in die Hundearbeit sehr eng mit den eigenen Hunden verbunden ist. Bei ihr kann man wirklich sagen, dass sie von ihren eigenen Hunden gelernt hat. Denn diese haben nicht einfach in unsere Welt hineingepasst und funktioniert, sondern sie hatten viele Fragen. Fragen an die Strukturen, an Erwartungen und an die Art, wie Mensch und Hund miteinander kommunizieren. Besonders prägend war für sie die Arbeit mit Hunden aus dem Tierschutz, insbesondere mit Herdenschutzhunden und mit Hunden, die neurologische oder körperliche Einschränkungen mitbringen oder alles in Kombination. Sie beschreibt sich selber als Hundeschüler, als jemand, der gelernt hat, Hunde zu lesen und zwischen zwei Welten zu dolmetschen. Seit 2020 arbeitet sie als mobile Hundetrainerin in Düsseldorf und in Münster, gibt Einzeltrainings und Kleingruppen und hat in den letzten Jahren auch nochmal den Fokus besonders auf die Arbeit mit Welpen gelegt. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch. Herzlich willkommen, Joanna Schüler.
Dankeschön. Herzlichen Dank für die tolle Anmoderation und ich freue mich auch sehr über unser Gespräch und danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Joanna, du bist mit Hunden aufgewachsen und ganz anders als bei vielen anderen HundetrainerInnen, wo meinst so ein einzelner Hund den Impuls für die Arbeit mit Hunden gab, blickst du auf eine ganze Reihe an Hunden. Du bist mit verschiedenen Schäferhunden, mit Mischlingen und Herdenschutzhunden aufgewachsen. Das heißt, Hunde waren erstmal schon immer da für dich und wahrscheinlich so ein bisschen selbstverständlich. Wann gab es denn diesen Punkt, an dem sich dein Blick auf Hunde verändert hat?
Genau, also Hunde waren bei mir zu Hause schon immer da. Früher habe ich da natürlich eher eine kleinere Rolle gespielt. Also als Kinder hatten wir so ganz strikte Regeln, wie wir dürfen selber nicht mit den Hunden rausgehen. Wir hatten ja auch immer schon große Hunde, also als Kleinkind dann auch Schäferhunde. Man darf nicht an die Liegeplätze und so weiter und so fort. Und richtig verändert hat sich das, als man bewusst trainieren musste, weil man mit dem Intuitiven, was man vom Kind an gelernt hatte, nicht mehr weiterkam. Und das war eigentlich bei den beiden Herdenschutzhunden, sowohl bei dem Rüden als auch bei der Hündin, wo man halt mal wirklich gemerkt hat, dass nicht jeder Hund gleich tickt. Und selbst wenn man damit aufgewachsen ist, kann man da mal an seine Grenzen kommen. Und das war so der Moment, wo ich für mich gesagt habe, okay, jetzt muss ich mir irgendwie bewusst was aneignen, was ich noch nicht konnte zu dem Zeitpunkt.
Genau, also die beiden Herdenschutzhunde, das ist ja Bela und Julie.
Genau.
Die haben ja dein Verständnis von Training ganz verändert. Was war bei denen denn anders als bei den anderen Hunden?
Also zum einen, also ich würde sagen, einfach rassetypisch war das bei Bela schon sehr stark so, dass er sehr stark hinterfragt hat, ob er etwas tun sollte, warum er das tun sollte, ob das sinnvoll ist, was der Mensch da verlangt und insbesondere, ob der Mensch überhaupt die Kompetenz hat, das zu entscheiden und die Gruppe von Hund und Mensch zu leiten oder ob der Hund das nicht doch irgendwie selber besser machen würde. Und bei Julie kam dann noch dazu, dass sie halt die Krankheit Epilepsie hatte und ja, da musste man dann nochmal besonders halt auf das Stresslevel gucken und da war eine sehr schwierige Abwägung dann zwischen: Wie stark trainiere ich diesen Hund? Also wie stark fordere ich den Hund, weil ich abwägen muss, ist jetzt das punktuelle Training der Stress, also, oder beziehungsweise fördert das noch mehr den Stress oder ist eher die Umwelt das Stressige und wie kriege ich die Balance dazwischen, dass hinterher mein eigener Hund weniger Stress mit der Umwelt hat?
Und du sagst ja auch über dich selber, du bist ein Hundeschüler, angelehnt an deinen Namen natürlich, aber wann war denn da vielleicht so die Erkenntnis da, dass du gemerkt hast, ich bin gar nicht die Person, die dem Hund was beibringt, sondern ich bin auch diejenige, die halt dolmetscht oder übersetzt für ihn einfach?
Also zum einen, ich würde mal sagen, richtig aufgekommen ist das immer, wenn man irgendwie dachte, das klappt jetzt auf jeden Fall und das hat überhaupt nicht geklappt. Also dann kommt man ja sehr zu, ich erzähle jetzt meinem Hund was zu, vielleicht höre ich meinem Hund erstmal zu, wo das Problem eigentlich liegt oder meistens noch nicht mal, wo das Problem ist, sondern wo das Missverständnis liegt, würde ich sagen. Also zum Beispiel war das bei unserem Rüden so, dass der, also Bela, der Herrenschutzhundrüde, dass der eigentlich keine Probleme mit anderen Hündinnen hatte. Und damals, als er aus dem Tierschutz zu uns kam, hat noch unsere Hobbawart-Hündin gelebt. Und die beiden haben dann zusammen bei uns erstmal auf dem Grundstück Zeit verbracht. Und wir haben diese Vergesellschaftung erstmal draußen auf der Straße und dann halt im Garten gemacht, aber erstmal nicht im Haus. Und sind dann auch einmal mit der Hündin nochmal rausgegangen aus dem Garten, wieder reingegangen in den Garten, weil wir wissen, okay, der Herdenschutzhund, der nimmt sich sehr schnell irgendeines Grundstücks an. Das muss nicht aus menschlicher Sicht sein Grundstück sein, das kann halt aus seiner Sicht sein Grundstück sein. Das hat super geklappt und dann haben wir uns halt nicht mehr so viele Gedanken gemacht, weil er eigentlich auf die Hündin gar nicht negativ reagiert hatte. Und am nächsten Tag hatten wir die gleiche Situation und auf einmal hat dieser sehr viel stärkere und ja nicht ältere, aber größere Rüde unsere ältere Hündin dann doch einmal versucht zu attackieren oder zumindest zu vertreiben, sage ich mal, weil sie aus einem anderen Garteneingang kam. Und er dann über diesen einen Tag schon entschieden hatte, das ist jetzt sein Garten. Und wir halt überhaupt nicht auf die Idee gekommen sind, dass aus der Haustür, obwohl er das Haus bis dato noch gar nicht kannte, ein anderer Eingang ist. Und aus seiner Sicht war das aber nicht verbunden. Und er hat das auch zwei, dreimal hintereinander wiederholt, bis wir ihn einmal in das Haus gelassen haben und er wusste, woher dieser Eingang kam und dass das alles ein Grundstück ist. Und dann hat er das nie wieder gemacht und die beiden Hunde sind auch danach nie wieder aneinander geraten. Aber da musste man halt wirklich sehen, okay, was ist entweder sein Problem oder sein Missverständnis und aus seiner Sicht denken. Und da hat er mir ja dann seine Sicht beigebracht. Und wenn ich meinem Hund dann hinterher beibringen möchte, dieses Verhalten ist gewünscht, dieses Verhalten ist nicht gewünscht, bin ich erstmal Hundeschüler oder Hundeschülerin und muss dann gucken, was hat er mir da jetzt erklärt, wie der Hund denkt? Und dann kann ich auf seiner Sprache ihm erklären, wie wir das zusammen machen.
Insgesamt sprichst du ja auch immer davon, dass es sehr klare Strukturen braucht und aber auch von Verständnis und Achtung. Da ist vielleicht interessant, wie du das, also diese Aspekte im Training zusammenbringst.
Ja, das ist eine gute Frage. Das fällt auch vielen Teilnehmenden am Anfang schwierig, da so die Balance für zu finden. Das muss auch jeder mit seinem Hund so ein bisschen selber rausfinden. Das richtet sich dann vor allem danach, was sind die Wünsche von meinem Hund, was ist das Bedürfnis von meinem Hund. Und damit meine ich, wenn ich etwas mit meinem Hund trainiere oder erlerne und eine gewisse Struktur vorgebe, dann ist es schon sehr wichtig, dass ich darauf auch bestehe. Aber wann und wie ich das tue, hängt sehr davon ab, was mein Hund denn schon leisten kann und ob ich insgesamt auch fair bin. Also wenn ich jetzt sage, mein Hund hat schon gelernt, wir nehmen jetzt mal nicht den Herdenschutzhund, sondern vielleicht irgendwie was energetischeres, Border Collie oder ähnliches. Mein Hund hat schon gelernt, in Ruhe auf einem bestimmten abgegrenzten Bereich zu liegen. Das kann eine Decke sein, es kann ein Körbchen sein und so weiter. Und ich sage jetzt, er kann das schon, er kann dieses Kommando schon, ich erwarte das jetzt. Dann sollte ich da in der Struktur auch klar sein. Wenn ich jetzt aber gerade 3 Tage mit einer Grippe im Bett lag oder so und den Hund mal unüblicherweise überhaupt nicht ausgelastet habe und sein einziges Energiebündel ist, dann sollte ich auch so fair sein und nicht an Tag 3, wo ich wieder ein bisschen gesund bin, irgendwie Besuch einladen und dem Hund sagen, er kann das ja, er kann sonst eine halbe Stunde auf der Decke liegen, jetzt erwarte ich das und da genauso streng sein, sondern sollte ich mir überlegen, bin ich insgesamt fair, achte ich die Bedürfnisse und wenn ja, dann kann ich auch was erwarten. Also das glaube ich, das, worauf du so anspielst, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also du nimmst sogar so ein bisschen gerade meine nächste Frage mit da rein, weil viele Menschen denken ja immer, wenn sie ihrem Hund was beigebracht haben, dass er das jetzt wissen müsste, wie es in unserer Welt funktioniert, ne? Da ist dann natürlich immer, wenn diese Annahme nicht stimmt, dann genau, dann haben wir halt natürlich nachher das Problem, dass der Hund das gar nicht leisten kann in der Situation, nicht? Also, dass man da wirklich noch mal genau hingucken muss und nicht jeder Hund kann das in jeder Situation leisten. Also es ist ja auch sehr, sehr individuell. Was bedeutet für dich eine gute Mensch-Hund-Kommunikation?
Eine gute Mensch-Hund-Kommunikation heißt auf jeden Fall, dass ich als Mensch lerne zuzuhören. Aber nicht nur das. Also ich glaube, das ist so dieser erste Schritt, den man lernen muss. Mein Hund spricht sehr viel mit mir, ohne zu sprechen, dass ich das lernen kann. Und insbesondere meine Körpersprache muss zu dem passen, was ich rüberbringen will, weil mein Hund versteht vielleicht das verbal Gesagte, weil ich es ihm beigebracht habe in Form von Kommandos, versteht aber auf jeden Fall meine Körpersprache. Und es kann sein, dass ich damit aus Versehen Dinge sage oder beibringe oder so, die ich meinem Hund gar nicht sagen wollte, aber er hat auf jeden Fall das zuerst gelesen und verstanden. Und ganz wichtig jetzt, wenn ich sage, die Handlungsseite vom Menschen, dann würde ich sagen, ist das Wichtigste, dass ich nicht wie so ein Roboter immer gleich und klar bin, aber dass ich eine Linie habe, die der Hund versteht und mir das nicht heute so überlege und morgen so, weil dann wird mein Hund einfach sehr unsicher und dann ist auch klar, dass er sagt, ey, ich glaube, du kannst das hier nicht so gut übernehmen, ich vertraue mal lieber wieder mir selbst.
Ja, das ist ja immer wo ich sage, der rote Faden muss halt da sein, nicht? Also, wie will der Hund es sonst wissen? Aber lass uns jetzt mal über deine Angebote sprechen. Also, du arbeitest in Düsseldorf und in Münster und das überwiegend in Einzeltraining oder in Kleingruppen.
Genau.
Welch Mensch-Hund-Teams ist diese Form besonders gut geeignet?
Also ich würde sagen, grundsätzlich eigentlich für jedermann. Bei mir ist das tatsächlich so, dass ich nicht nur Einzeltraining und Kleingruppen anbiete, sondern man muss bei mir auch ins Einzeltraining, bevor man überhaupt in Kleingruppen darf, sodass ich so ein gewisse, also dass ich mit jedem Hund-Mensch-Team, das auch bei mir in der Kleingruppe arbeitet, schon mal die Zeit hatte, nur auf die beiden zu gucken. Und dann Dinge schon vorab besprochen sind für in der Gruppe, dass man dann auch quasi seine Augen als Trainerin an drei Teams oder maximal fünf Teams gleichzeitig haben kann, aber dass man da nicht so, ja, so Basissachen irgendwie so ein bisschen überspringt. Und geeignet ist es eigentlich, also insbesondere natürlich auch für Tierschutzhunde, die da irgendwie irgendwelche Schwierigkeiten mitbringen. Wenn ich genau in dem Bereich schon viel gearbeitet habe, dann kann davon natürlich das Hund-Mensch-Team profitieren. Oder wenn man auch so einen sehr energiegeladenen belgischen Schäferhund hat oder so, wie ich ja meine Hündin habe, das ist auch schon eine spezielle Hunderasse, würde ich mal so sagen. Aber ja, auch für Welpen, also da muss man nicht ins Welpenprogramm gehen, kann man aber. Also ich kann das jetzt gar nicht so detailliert sagen, für wen
Ja.
das ist.
Das heißt, dadurch, dass du im Einzeltraining die Basis legst, kannst du ja sehr individuell auf jedes Mensch-Hund-Team eingehen. Genau.
Genau.
Und, aber also das Grundziel sollte da sein, dass sie Erziehung für ihren Hund wollen.
Genau, ja, auf jeden Fall. Also ich mache nur Erziehung und überhaupt keine Freizeitbeschäftigung, sondern keine Ability und so weiter und so fort.
Keine Hundeausbildung im Sinne von Diabeteswarnhund oder Suchhund.
Ja.
Oder, ja, also genau, also es geht um Hundeerziehung und im Prinzip durch die Einzelstunden kannst du sehr individuell arbeiten. Und erst dann geht es in die Gruppen, wenn du die Basis gelegt hast.
Genau, wenn man das möchte und wenn ich quasi das Okay gebe, dass da jetzt genug gelernt wurde, um dann in der Gruppe auch effektiv arbeiten zu können, auch für alle Teilnehmenden.
Ich habe gesehen, du bietest auch ein spezielles Welpenprogramm an, was sich sogar sehr, sehr gut liest. Also ich fand es super.
Das freut mich.
Erzähl mal, was die Interessenten da erwarten dürfen.
Also beim Welpenprogramm ist das so, dass ich gerade beim Welpen, da ist das häufig so, dass noch viele Fragen im Menschenkopf auch sind, viele Fragen im Hundekopf natürlich auch. Und ja, sehr, sehr viel an Basis noch gelegt werden muss, sage ich mal. Und vieles davon findet halt auch zu Hause statt. Und viele Grundregeln müssen nicht nur, sondern sollten auch zu Hause gelegt werden, sind auch einfacher zu Hause zu legen. Und ja, weil mir dann irgendwann aufgefallen ist, dass man eigentlich immer ein paar Stunden zu Hause bräuchte, dass man immer ein paar Stunden draußen bräuchte und dass eigentlich auch also eine hündische Begegnung, sage ich mal, im Training sinnvoll wäre, aber noch nicht diese Riesengruppe, habe ich dann ein Welpenprogramm kreiert, wo es insgesamt 10 Stunden sind, von denen teilweise Stunden zu Hause stattfinden, teilweise danach, wenn man da die Basis hat, draußen stattfinden, egal ob im Park, im Wald oder wo auch immer man trainieren möchte. Und dann immer zwei Welpen, die gleich weit im Welpenprogramm sind, dann am Ende Teamstunden haben, dass halt nur ein weiterer Welpe und ein weiterer Mensch erstmal mit dem Training ist, dass man so von allem das Sinnvollste so ein bisschen rauszieht, um wirklich im Welpenalter oder dann Junghundalter einmal eine Basis zu legen, mit der man danach, auch wenn man möchte oder braucht, in jedes Training weiter starten könnte.
Ja, das hört sich sehr, sehr gut an und vor allen Dingen auch für die Welpen sehr bedürfnisorientiert, beziehungsweise nicht nur für die Welpen, sondern auch für den Menschen dahinter, ne? Weil es ist ja tatsächlich so, dass da noch sehr, sehr viele Fragen immer offen sind. Gibt es irgendwelche Themen, mit denen Menschen besonders häufig zu dir kommen?
Ja, also nicht ein spezielles Thema, sondern ein spezielles Problem, sage ich mal. Zu mir kommen oft Kunden, die sagen, andere Hundeschulen haben gesagt, das bieten wir nicht an. Also zum Beispiel, man bräuchte sehr viel Einzeltraining, weil ein Hund halt überhaupt nicht Auto fahren möchte oder sowas. Das hatte ich mal als Beispiel. Das war ein sehr langes Training. Und das muss man dann auch vor Ort üben, weil der Kunde halt nicht mit dem Auto zu einem fahren kann oder vielleicht auch anderweitig, Straßenbahn ist zu viel Stress oder sowas ähnliches. Und dann halt oft gesagt wird, ja, dafür haben wir keine Zeit und so viele Einzelstunden haben wir nicht frei und so weiter und so fort. Also das ist mir schon ganz oft passiert. Oder auch eine ältere Dame, die halt auch niemanden gefunden hat, der zu ihr nach Hause kommt. Sowas habe ich ganz oft. Also so ganz spezielle Trainingssachen, die man nicht, auch nicht nach 2 Einzelstunden irgendwie dann doch mit einem Kurs abdecken kann, sondern wo länger an einem speziellen Problem, das nur dieser Hund gerade hat oder dieses Mensch-Hund-Team gerade hat, bearbeitet werden müsste.
Ich muss gerade so lachen, weil ich hatte auch mal diese Anfrage, der Hund wollte nicht mit dem Auto fahren, hatte Panik vorm Auto und ich bin dann dahin, das war ein Labi und der hatte wirklich Angst vorm Auto. Der tat mir wirklich dann schon leid. Irgendwie habe ich dann meinen Wasknapf genommen, den ich im Auto hatte und dachte, okay, vielleicht mache ich dem irgendwie so einen Futter-Jackpot ins Auto, damit, wenn er dann schon im Auto landet, wenigstens was ganz Tolles da ist. Und ich habe nur den leeren Napf schon mal ins Auto gestellt. Schwupp, war der Hund drin. Und das
Oh.
Problem war, er hatte nie wieder ein Problem. Er muss nur einen Futternapf mitnehmen.
Okay, das ist einfach und effizient.
Naja, es war für sie sehr effizient. Für mich war das schade. Nein, es war natürlich toll, aber nein, sie müssen auch nicht immer den Futternapf mitnehmen. Irgendwann hat der Hund verstanden, dass das Auto nicht schlimm ist, aber das war echt so, ja, Labi halt. Hauptsache der Futternapf ist dabei. Ein zentrales Thema bei dir ist das Übersetzen zwischen Mensch und Hund. Kannst du beschreiben, wie sich das im Training ganz konkret zeigt? Also, woran arbeitest du da?
Also erstmal gehe ich viel so Grundkommunikationsverhaltensweisen von dem Hund mit dem Mensch durch. Also ich sage auch bei jedem Kennenlerntermin, nicht erschrecken, ich rede jetzt sehr viel und ich rede auch in den ersten Stunden noch sehr viel und dann von 1 Stunde zu 1 Stunde nimmt das etwas ab. Und dann wird halt der Umsetzungsteil immer größer, weil ich halt erstmal möchte, dass so dieses Wissensfundament auch beim Menschen da ist. Und dann das kommt ein bisschen aufs Mensch-Hund-Team an. Ich habe das auch oft so, dass ich meine eigene Hündin mit im Training habe und so ein paar, die kommuniziert sehr fein und sehr vielschichtig, sage ich mal. Da kann ich dann immer viele Verhaltensweisen, die der spezielle Hund jetzt vielleicht gerade gar nicht akut auf Knopfdruck zeigt, einmal vormachen und dann zeigen, wie der Hund auf das körperliche Einwirken des Menschen am Anfang reagiert. Und das mache ich dann auch mit dem Hund-Mensch-Teilnehmer, also vor allem mit dem Menschen eigentlich. Und dann versuche ich erstmal zu entlarven, die nicht gerade, wie sage ich meinem Hund was, sondern wo sage ich meinem Hund ständig irgendwas aus Versehen. Also mein Lieblingsbeispiel ist eigentlich immer, wenn der Mensch die ganze Zeit den Hund anguckt in der Situation, wo der Hund sich nicht so sicher ist, also zum Beispiel eine Hundebegegnung oder ähnliches, und der Mensch halt nicht irgendwie dahin guckt, wo er hingehen möchte, sondern den Hund anguckt, was ja verständlich ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Hund habe, der total eskaliert und ich will gucken, ob ich ihn festhalten kann oder nicht, dann muss ich mich ja auch irgendwie so ein bisschen wappnen, wenn ich jetzt einen großen Hund habe. Und dann tendieren viele Hundebesitzer oder Hundebesitzerinnen dazu, so nach unten zu gucken, was macht der Hund gleich? Und dann hast du halt diese Situation, dass der Hund nach oben guckt, so nach Motto, boah, ich bin mir nicht so sicher, was machen wir denn gleich? Und nur diesen nach unten guckenden Menschen vor sich findet und denkt, oh shit, die weiß auch nicht, was wir jetzt gleich machen. Und das sind so Missverständnisse, die ich am Anfang des Trainings erstmal alle versuche zu entlarven und dann halt übersetze. Guck mal, du wolltest eigentlich gucken, was dein Hund macht und dein Hund hat gedacht, oh shit, die weiß es auch nicht, was wir jetzt machen und übernimmt dann selber, obwohl er ja gar nicht weiß, was zu tun ist, hat er vorher mit seiner Unsicherheit gezeigt. Also solche Beispiele eigentlich, würde ich sagen.
Was verändert sich bei Mensch und Hund, wenn dieses gegenseitige Verstandenwerden einsetzt?
Ja, ehrlich gesagt alles. Also man hat das ganz oft, dass man dann so kleine Game Changer hat. Und es ist nicht so, dass man irgendwie so, ich glaube, dass man sich das im Training als Kunde, der jetzt vielleicht noch keine Erfahrung auch im Hundetraining mit Trainer hat, so vorstellt, man wird irgendwie von Stunde zu Stunde besser und dann macht man Kommando X und dann Y und dann Z und dann irgendwie mit mehr Ablenkung und keine Ahnung. Das ist ja auch manchmal so. Also es ist ja auch in vielen Bereichen so, wenn ich jetzt aktiv ein Kommando trainiere. Aber insbesondere sind wichtig diese Klickmomente, wo dieses Verständnis einsetzt von beiden Seiten, weil sich dann ganz viele Probleme drumherum direkt so mitlösen. Und wenn ich dann so auch Situationen habe, wo mein Hund merkt, der Mensch versteht mich, ich kann mit dem Menschen kommunizieren, dann hat man ganz oft diesen Punkt, dass der Hund auch anfängt, bewusst mit dem Menschen zu kommunizieren. Und vorher hatten die das vielleicht schon so abgeschrieben, so nach dem Motto, entweder die verstehen mich nicht oder die hören mir nicht zu. Dann mache ich das halt alles irgendwie selber und das endet dann meistens nicht so gut. Also ich würde sagen, wenn der Hund merkt, dass er verstanden wird, dann ändert sich einmal alles und dann kann man auch noch mal auf einer anderen Ebene weiterarbeiten.
Wenn du jetzt da an deine TeilnehmerInnen denkst, gibt es da irgendein Mensch-Hund-Team, an das du immer wieder zurückdenken musst, die so einen ganz besonderen Aha-Moment hatten?
Ja, liebe Grüße an Astrid und Luna. Habe ich, ich hatte, muss ich jetzt ein bisschen aufpassen, wie ich das überhaupt erzähle. Also im Sinne von, ich weiß gar nicht, was ich davon jetzt alles erzählen darf von der Kundin, aber ich hatte mal einen Anruf. Ja, ich habe eine Hobavart-Hündin, die kommt zu mir, ist mein erster Hund, Hobavart-Mix-Hündin, sieht von außen auch noch aus wie ein Golden Retriever. Kein Mensch kommt auf die Idee, dass da Hobavart drin ist. Das heißt, jeder sagt, oh, süß, kann ich. Und ja, ich ziehe mit der in eine Stadtwohnung und die kommt vom Hof. Die ist schon so und so alt und kennt auch nichts anderes als diesen Hof und vertreibt da gerne was am Zaun. Und dann dieser Hund in der Düsseldorfer Innenstadt war schon eine Herausforderung. Und der Plan war, 5 Einzelstunden bei mir zu nehmen. Und dann musst du als Trainer ja auch ein bisschen gucken, okay, was sagst du jetzt am Telefon? Und da habe ich so vorsichtig gesagt, ja, das ist was, was vermutlich etwas länger dauern wird im Training. Und wir haben das halt komplett kleinschrittig gemacht. Also die beiden haben super zusammengearbeitet, aber haben sich am Anfang gar nicht verstanden, weil Luna die Hündin halt, oder was heißt gar nicht verstanden, aber es hat viel noch nicht geklappt, weil Luna die Hündin halt nicht nur diesen Menschen nicht verstanden hat, sondern halt einfach total gewohnt war, sich selber überlassen zu sein. Wir haben dann gesagt, okay, solange sie merkt, dass sie hier diese Spaziergangsrunde alleine angeht und nicht mit dir zusammen. Und da war halt an Leinenführigkeit oder mein Hund guckt mal, was ich mache oder so am Anfang noch nicht zu denken. Und nicht mit dir zusammen kommen wir hier nicht weiter, im Sinne von halt, wird sehr orientierungslos, sehr stark in der Leine und hat halt auch wirklich alles verbellt, was irgendwie auf 30 Meter zu sehen war. Und wir haben das halt ganz minutiös durchgezogen, bis wir den Moment hatten, wo die Hündin gesagt hat, okay, wie machen wir es denn? Und vorher haben wir sie halt nicht weiterkommen lassen und wir sind ohne Witz eine Zehnerkarte Einzelstunden nicht vom Parkplatz gekommen. Und das Ziel war natürlich, eine Runde zu gehen. Und es ist super gelaufen. Also ich bin total stolz auf dieses Team. Die Hündin läuft in Gruppen mit, die läuft mittlerweile ohne Maulkorb, die läuft teilweise frei. Also bin ich super happy mit. Aber am Anfang war es wirklich der ausrastende Hund auf dem Parkplatz, mit dem du eine Zehnerkarte Einzelstunden nicht von diesem Parkplatz runtergekommen bist. Und da war auf jeden Fall der Klickmoment, wo sie gesagt hat, okay, dann machen wir es halt irgendwie zusammen. Wie wollt ihr es denn machen? Und dann sind wir erst losgegangen. Ja.
Ja, aber da ist dann halt auch immer Hut ab vor dem Menschen, dass er das dann halt auch durchgezogen hat, ne? Also
Absolut.
da gehört halt dann auch ganz viel Vertrauen dazu, dass das sich auch noch ändert, nicht? Und ja, es geht nicht immer in einer Stunde. Es ist einfach, die haben keine Knöpfe, wo wir einfach drauf drücken können, nicht? Das ist manchmal wirklich ein kleinschrittiger Prozess, der halt Zeit braucht und vieles braucht Zeit. Ich glaube, das habe ich dir auch immer gesagt, nicht? Das braucht etwas Zeit.
Ja.
So ein wichtiger Teil deiner Arbeit ist ja auch die Begleitung von Hunden mit neurologischen Herausforderungen oder körperlichen Einschränkungen. Denn du hast ja selbst erlebt, wie es ist, einen jungen Hund zu haben, der sich früh eine Verletzung zugezogen hat und mit dem dann zu trainieren. Ne? Deine Hündin hatte sich ja im Welpenalter ein Bein gebrochen. Was hat dich das über Training, Geduld und Erwartungen gelehrt?
Genau, die war 4 Monate alt, als sie sich das Bein gebrochen hat und die Situation war so, dass sie mehrfach dann operiert werden musste und oder beziehungsweise das Gelenk gebrochen hatte. Und ich glaube, so dieses Go, dass sie wieder rennen darf als Junghund, als belgischer Schäfer und Junghund, kam so mit 11 Monaten. Also die ersten so 6 Monate nach diesen 4 Monaten, also die durfte halt nicht nur nicht rennen, die durfte vor allem auch keine plötzlichen Bewegungen machen und nicht springen. Und das hat mir gelehrt, erstens in extremen Situationen Alltagssachen zu, was heißt einzufordern? Einzufordern ist das falsche Wort, weil irgendwann hat er überhaupt nichts dafür, dass er überhaupt nicht mehr hin wusste mit mit ihrer Energie. Aber daher kommt vielleicht noch stärker dieses, was kann ich erwarten und was kann ich nicht erwarten, worüber wir vorhin schon mal gesprochen haben. Aber auch, ich musste dann natürlich auch über das irgendwie, was man eigentlich erwartet hätte, drüber trainieren und sagen, doch, du bleibst jetzt keine Ahnung, wie lange auf dieser Decke liegen und du musst vernünftig an der Leine laufen, weil mit dem falschen Sprung können wir das Bein von neu operieren lassen. Was aber auch möglich ist, wenn man sehr strukturiert und sehr minutiös und sehr in ganz vielen kleinen Schritten trainiert und dann halt immer gleich bleibt. Also das war total auffällig bei einem Hund, der sich überhaupt nicht mehr konzentrieren konnte. Es musste immer die gleiche Struktur sein und dann sind es wirklich von ihrer Seite aus dann so Automatismen geworden. Okay, die Decke, ich bleibe hier liegen. Okay, diese Leine, dieses Halsband, ich laufe an dieser Stelle oder in diesem Radius oder wie auch immer. Also ich würde sagen, mein Timing ist dadurch nochmal genauer geworden und dieses ganz kleinschrittige Arbeiten und einen großen Prozess an Training in die kleinen Denkschritte vom Hund zerlegen. Das ist, glaube ich, dabei noch ein bisschen stärker rausgekommen.
Ja. Kannst du noch mal so ein bisschen zusammenfassen, was es so aus deiner Sicht bei solchen Hunden gerade vom Menschen braucht? Also was muss der besonders leisten können?
Also ich würde sagen, eine vernünftige Art von Lob, also jetzt bei diesem Beispiel, bei meiner Hündin, Zuneigung, ohne den Hund selber hochzufahren zum Beispiel, dass ich bestätigen kann, aber wenn ich jetzt gerade die Situation habe, dass meine Hündin sich, also Kalin heißt meine Hündin übrigens, dass Kalin sich nicht aufregen durfte, dann musste ich halt sehr langsam werden, sehr trotzdem viel bestätigen und insbesondere, wenn ich eine Situation habe, die für den Hund schwierig ist, darf man jetzt nicht falsch verstehen, also bitte jetzt nicht ohne Trainer anwenden und so, muss man viel bestätigen, aber nicht in der falschen Minute und so,
Ja.
sondern halt viel im Sinne von, ich sehe, dir fällt das schwer, wir müssen das machen, aber ich höre dir trotzdem zu, ich sehe trotzdem, dass dir schwerfällt und ich bin super stolz, wenn du schaffst und nicht dieses, ich sage das jetzt, du machst das jetzt. Also es gibt Situationen, da kann man sagen, ich sage das jetzt, du machst das jetzt, aber wenn man so eine Extremsituation hat, würde ich sagen, das Wichtigste ist, dem Hund immer zugewandt zu sein und eine positive Intention vom Hund zu unterstellen und auch mal zu bestätigen, wenn er uns sich Mühe gibt, selbst wenn das Ergebnis jetzt nicht 100% ist.
Ja, und ich glaube, eine Riesenportion Geduld.
Ja, stimmt.
Aber die braucht man, glaube ich, immer im Hundetraining. Kommen wir nochmal auf die Herdenschutzhunde, weil die spielen ja bei dir auch immer eine große Rolle. Was wird bei diesen Hunden deiner Meinung nach oft missverstanden?
Missverstanden, so rein kommunikativ würde ich sagen, wie diese Hunde drohen. Das ist halt, also beziehungsweise es gibt natürlich auch die Situation, dass der Hund nach vorne springt und alles zeigt, was man von einem drohgebärdenzeigenden Hund kennt. Es gibt aber halt auch dieses ganz, das ist jetzt nicht nur beim Herdenschutz und so, aber der Herdenschutz und zeigt es halt deutlich und wenn es da schief geht, hat es fatalere Folgen. Würde ich sagen, sowas wie, die positionieren sich meiner Erfahrung nach noch bewusster im Raum, als es sowieso schon alle Hunde tun und sind halt oft so, dass sie zum Beispiel in einer Situation, wo sie drohen wollen, sich einfach mal vor das, was sie schützen, stellen und quasi so quer hinstellen oder für jemanden, der sich damit jetzt nicht viel befasst und nicht viel Gedanken darüber gemacht hat, sieht das aus wie ein stehender Hund, also ein ganz entspannter, ruhiger Hund, der aber eigentlich gerade sagt, so hier ist die Linie, das da ist meins, das da ist auch nicht deins, aber von mir aus nicht meins. Und hier gehst du besser nicht vorbei. Das ist, glaube ich, für jemanden schwer zu lesen, der das jetzt so nicht gelernt hat.
Auf jeden Fall, nicht? Weil sie ruhen ja oft sehr in sich, nicht? Also die flippen ja nicht so schnell aus.
Ja, genau.
Da ist so ein ausflippender Terrier manchmal für viele besser zu verstehen als der Herdenschutzhund, der immer noch da steht und sagt, ja, komm noch ein Schnippet näher.
Ja, was mir auch noch einfällt, ist so dieses, dass sie sich oft dann auch, wenn es jetzt nicht auf dem Grundstück ist, sondern eher so draußen unterwegs, wenn die sich entfernen, dass dann man ja auch schnell denkt, oh Gott, mein Hund will irgendwie weg von mir. Meistens entfernen die sich aber so, dass sie dich und die Umgebung sehen, damit sie die Lage einchecken können, ob du irgendwie bedroht bist oder nicht. Und das würde ein anderer Hund, also eine andere Hunderasse, ja ganz anders handeln. Das ist auch noch so ein Klassiker, wie man Herdenschutz und schnell missverstehen kann.
Ja, auf jeden Fall. Also wenn man mal Herdenschutzhunde in Arbeit sieht, man sieht die ja oft gar nicht. Erstmal. Also du siehst die Herde und keinen Hund. Und wenn dann die Bedrohung näher kommt, dann siehst du so von überall so nach und nach die Hunde antanzen. Und sie lagen halt irgendwo weiter weg, um halt zu gucken.
Ja, und die sind auch schneller, als man denkt. Also so dieses behäbige, ruhige und große, schwere, ja, das stimmt. Und die bewegen
Ja.
sich energiesparmodus mäßig. Aber man darf nicht verkennen, dass die pfeilschnell sind, wenn die auf einmal irgendwo denken, sein zu müssen.
Ja, wenn die ein Ziel haben, auf jeden Fall.
Ja.
Lass uns mal so ein bisschen an die Zukunft denken. Was möchtest du so in den nächsten Jahren weiter vertiefen oder ausbauen in deiner Hundeschule?
Ich würde sagen, weiter ausbauen das Welpenprogramm, weil das halt noch so das Neueste ist. Das gibt es ja erst seit 2 Jahren, glaube ich, jetzt ungefähr. Weiter vertiefen, auf jeden Fall so den Weg, den ich bisher da auch gefahren bin mit diesem individuellen, ja, jeder muss erstmal ins Einzeltraining, auch weil man dann auch den Menschen sehr gut kennenlernt. Also das finde ich auch immer. Manchmal wird aus einer guten Kundschaft ja auch eine Freundschaft. Das finde ich auch immer sehr schön. Ja, ich würde sagen, eigentlich jeden Hund ins Training aufzunehmen und sich die Zeit zu nehmen, zu gucken, was ist hier die Herausforderung. Also klar, das macht man irgendwie in jedem Hundetraining, aber wirklich so dieses, also auch wenn ich mich auf Sachen spezialisiere, ich habe nie gesagt, die und die Problematik trainiere ich nicht. Außer ich würde jetzt sagen, weiß nicht, das ist was wie zum Beispiel jetzt so eine Schutzhundausbildung oder so, was ich gar nicht leisten kann. Aber immer aufgeschlossen zu sein und auch viel, also ich habe oft Kunden, die erzählen, dass sie sich auch von anderen Hundeschulen manchmal, wenn es nach ein paar Stunden nicht geklappt hat, irgendwie so abgeschrieben fühlen. So nach dem Motto, naja, ihr seid halt eine schlechte Kombi, mit euch klappt das nicht, du bist ja auch keine Führungsperson, wieso denkst du, du kannst einen Hund führen, kannst du nicht. Also da gibt es ja wilde Geschichten. Und da ich würde sagen, grundsätzlich an jedes Hund-Mensch-Team zu glauben, mit einer Einschränkung. Es kann natürlich mal eine Situation geben, wo es einfach eine sehr unglückliche Hund-Halter-Kombi ist, wo ich finde, dass es dann auch der Job eines Trainers ist, zu sagen, ich weiß nicht, ob ihr euch daran gefallen tut. Vielleicht gibt es da auch andere Lösungen im Sinne von Vermittlung etc. Das ist aber 1%, sage ich jetzt mal, wenn überhaupt. Aber ja, also grundsätzlich erstmal jedem aufgeschlossen sein und nicht nach
Ja.
Eifersuchen sagen, das wird nichts.
Ja, also ich finde es grundsätzlich auch immer wichtig, dass man so als Hundetrainerin perspektivisch sagt, okay, das wird jetzt viel Arbeit. Also das ist nicht mit 2, 3 Stunden getan. Du wirst viele nerven lassen. Also du musst viele Ressourcen da reinpacken. Möchtest du das?
Ja.
Na, und wenn sie es wollen, dann bin ich da so auch die Letzte, die sagt, nee, weißt du, nach 3 Stunden habe ich dann auch keine Lust mehr dazu, sondern ja, dann können wir natürlich auch dranbleiben. Aber das finde ich immer wichtig, dass sie halt vorher wissen, dass es halt Arbeit wird, ne? Also, dass das nicht immer alles so easy peasy vonstatten geht. Wir sind fast am Ende. Ich habe noch 2 Fragen vor der schnellen Frage-Schnellen-Antworten-Runde. Einmal, gibt es etwas, was du dir für die Hundeszene insgesamt wünschen würdest?
Ja, und zwar, dass so diese Haltung, so ein Alleinanspruch auf die Wahrheit, dass man den so ein bisschen ablegt. Und es kann ja sein, dass es auch eine Methode gibt oder eine Herangehensweise, die grundsätzlich dem Trainer irgendwie sehr gut liegt und es deswegen bei ganz vielen von seinen Hund-Mensch-Teams irgendwie klappt und er dann nur bei einzelnen Hund-Mensch-Teams so ein bisschen variiert. Aber das kann dann auch halt daran liegen. Und oft gibt es verschiedene Ansätze und oft muss man auch erstmal im Training so ein bisschen gucken, welcher Ansatz ist denn jetzt für dieses Team so das Richtige. Und ja, also ich finde es immer schwierig, wenn man zum Beispiel sagt, auf gar keinen Fall Futter. Ich finde es aber auch schwierig, wenn man sagt, auf jeden Fall Futter, sondern dass man halt immer so ein bisschen guckt und dass man nicht, weil man jetzt davon überzeugt ist, wie ich zum Beispiel auch, dass man mit wenig Futter im Training und viel körpersprachlicher Arbeit tollere Ergebnisse erzielen kann, insbesondere für die Bindung von Hund-Mensch und so weiter und so fort. Deswegen muss ich mir ja nicht die Möglichkeit abschneiden, in dem einen Trainingsproblem, wo ich mit Futter super schnell super weit komme oder auch effektiver besser weit komme, da dann nicht Futter zu nehmen, nur damit ich auf meine Website schreiben kann, ich trainiere ohne Futter. Das sind so Sachen. Also nicht dieses Schwarz-Weiß-Denken und nicht dieses, ich weiß es und das ist meine Methode und kein anderer weiß es, sondern halt mal die Ansätze, die es gibt, die alle ihre oder viele ihre Daseinsberechtigung haben, halt vereinen und gucken, was passt hier zu der Situation.
Auf jeden Fall, ne? Also dass man halt auch individueller arbeiten kann, ne? Sonst hast du ja wirklich nur so den Stempel drauf. So, wenn du Menschen mit Hund eine Sache mitgeben könntest, so als dein letztes Wort vor der schnellen Fragen, schnellen Antwortenrunde, was wäre das?
Geht lieber früher zu einem Trainer eures Vertrauens und investiert da einmal Zeit, Mühe etc., auch Kosten natürlich, als euch sehr lange irgendwie Probleme ranzuzüchten, die immer, immer, immer schwieriger werden. Und glaubt an euren Hund und an euch. Am Ende wird es eigentlich meistens gut.
Wird es halt
Und
auch
manchmal
schwieriger.
sind Rückschritte auch Fortschritte. Das hört sich ein bisschen komisch an, aber manchmal zeigt der Rückschritt ganz konkret, warum es nicht klappt. Und in dem Moment, wo ich weiß, warum es nicht klappt, kann ich die Herangehensweise ändern und dann kann sein, dass es schneller klappt, als hätte ich ganz lange das Falsche trainiert. Also auch nicht zu schnell verzagen, wenn es mal Rückschritte gibt. Das ist oft so, dass man dann den Trainer fragen sollte, woran liegt es, und man dann schneller weiterkommt.
Ja. Auf jeden Fall. Also vor allen Dingen das auch nicht zu lange warten. Manches verwechselt sich halt nicht. Und wenn der Hund erstmal 40, 50 Kilo hat, wird es halt auch schwieriger.
Ja.
Gut, kommen wir zur schnellen Fragen, schnellen Antwortenrunde. Dein Lieblingshundebuch oder Lieblingshundefilm?
Lieblingshundefilm, kleine Hände, große Pfoten. Da geht es um einen Herdenschutzhund, der in irgendeiner Familie landet und entscheidet, dass das kleine Kind der Herdenchef ist, Rudelchef.
Nenne einen Gegenstand, den du, wenn du mit deinem Hund unterwegs bist, immer dabei hast.
Eine Leine, selbst wenn ein Hund freilaufen kann, habe ich immer dabei.
Ein Wort, das dich mit deinen Hunden am besten beschreibt.
Individuell.
Lieblingshunderasse?
Oh, Terwürn, also welche Schattierfrauen.
Was war der ungewöhnlichste Wunsch eines Kunden, einer Kundin, der dir jemals gestellt wurde?
Ich weiß nicht, ob es so ungewöhnlich ist, aber ich finde es auf jeden Fall immer etwas unüblich, wenn jemand anruft und sagt, wie lange brauchen Sie, um den Hund zu trainieren, und wann kann ich ihn wieder abholen? Sowas habe ich ab und zu mal.
Ja, okay. Das stimmt. Für alle nochmal, wir trainieren euch und nicht den Hund.
Ja.
Welches Abenteuer, also es kann ein Ort oder eine Aktivität sein, möchtest du gerne mit deinen Hunden mal erleben?
Also mit dem Hund im Urlaub kenne ich zwar, ich habe öfter schon mal gesehen, dass Hunde auch wirklich mit in Wintersport genommen werden. Das stelle ich mir zwar ein bisschen herausfordernd vor, mit einem Hund, der auch Hütetrieb hat und so weiter, aber ich würde nicht ausschließen, dass ich das nicht mal ausprobiere.
Dein Lieblingsplatz mit deinen Hunden.
Im Wald. Also zum Beispiel in Münster gibt es auch eher Feld und so, und Wald habe ich total vermisst, als ich eine Zeit nicht in Düsseldorf war. Also das ist irgendwie ein anderes Gefühl, auch zu jeglicher Jahreszeit.
Dein liebstes Hundezitat.
Da fällt mir gerade ehrlich gesagt nichts ein.
Dein Lieblingsmythos aus der Hundeszene.
Mythos, also, du musst deinem Hund mal eine richtige Ansage machen, dann wird er schon hören.
Oh ja. Das klappt leider meistens eher weniger. Ja, wow, da sind wir schon durch. Joanna, vielen Dank für dieses Gespräch.
Vielen Dank für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Deine Arbeit zeigt ja so insgesamt, wie viel möglich wird, wenn wir bereit sind, wirklich mal zuzuhören. und Hunde nicht einfach nur passend machen wollen, sondern wirklich halt auch verstehen möchten. Deswegen vielen Dank, dass du hier warst, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich fand es ein wirklich kurzweiliges Gespräch. Und an unsere ZuhörerInnen, vielen Dank fürs Dranbleiben. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann gib uns doch bitte Feedback oder hinterlass uns eine Bewertung auf der Plattform, wo du uns gehört hast. Alle wichtigen Links packen wir wieder unten in die Shownotes, wie ihr an Joanna rankommt, wo ihr sie findet. Und schaut da gerne rein, nehmt euch mit, was ihr braucht. Und wir freuen uns, wenn du bei unserer nächsten Folge wieder einschaltest, wenn es wieder heißt Hundewerk zwischen Napf und Netzwerk, wo Hundeprofis aus dem Nähkästchen plaudern.